Ja, guten Morgen. Es ist schon irgendwie komisch, dass immer, wenn ich predige, oder also, dass da Bayern gegen Dortmund spielt, ich weiß nicht, oder also keine Absicht. Und meistens ist ja dann für mich eher mit Frust verbunden, weil Dortmund ja meistens verliert. Aber gestern haben sie gewonnen, weil Bayern unentschieden gespielt hat. Das ist für Bayern eine Niederlage. Und dann noch in letzter Sekunde, was gibt es Schöneres? Flo, echte Liebe, BVB. Aber das ist jetzt heute nicht mein Thema. Also das habe ich auch gar nicht aufgeschrieben. Nein, ja. Es gibt Wichtigeres als Fußball. Aber zweitwichtig kann schon Fußball sein. Naja, am 5. Oktober gab es auch so ein Jubiläum. Ich habe das auch erst so mitgekriegt. Und zwar 60 Jahre James Bond Filme. Am 5.10.1962 lief der erste James Bond Jagd Dr. No, falls jemand den Film noch kennt. Ja, und 2021, also letztes Jahr, war der 25. Bond zu sehen, oder erst später dann, wegen der Pandemie. Und der Titel dieses Films war Keine Zeit zum Sterben. Warum sage ich das? Den Film habe ich noch nicht gesehen, also ich bin jetzt auch nicht ein übermäßiger Bond-Fan. Aber der Titel gefällt mir, Keine Zeit zum Sterben. Der passt nämlich zu meinem Thema Geboren, um zu leben. Wir haben keine Zeit zum Sterben, weil wir geboren sind zum Leben. So der Gedanke ist mir so gekommen. Denn Gott, der Schöpfer, will, dass seine Geschöpfe leben. Sicher, unser Körper, der hat ein Verfallsdatum, das habe ich in letzter Zeit auch gespürt, und das, je älter man wird und so weiter, ich brauche ja nicht mehr darüber zu sagen. Aber das Leben geht ja weiter. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Johannes 11. Das Sterben ist ja letztlich nur ein Umzug in eine neue Wirklichkeit. Und der Mensch ist aber von Gott her zur Ewigkeit geboren. Auch wenn das irdische Leben nur kurz sein sollte, das Leben nach dem Tod ist auf jeden Fall länger. Die gute Botschaft, je nachdem. Wir lesen im Hauskreis gerade den ersten Petrusbrief, und der zeigt, was das heißt, geboren, um zu leben. Petrus zeigt, dass jeder Mensch unbedingt eines braucht, eine zweite Geburt oder Wiedergeburt oder Neugeburt, wie man es auch nennen will, aber nicht so, wie der Hinduismus es lehrt, dass man nach dem Tod auf die Erde zurückkehren muss, um in einem Körper eines anderen Menschen oder sogar eines Tieres, also wenn ich die Wahl hätte, dann eine Amsel. Aber es ist ja nicht so, da wieder auf die Erde zu kommen und dann dieser ewige Kreislauf und so, das ist ja eigentlich deprimierend. Ich weiß nicht, wer sowas glauben kann, das ist ja irgendwie, aber Wiedergeburt nach dem Neuen Testament meint etwas ganz anderes. Die geschieht nämlich im Hier und Heute und nicht erst nach dem Tod. Petrus schreibt in seinem ersten Kapitel, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Also wer an Jesus, den Auferstandenen, glaubt, der wird von Neuem geboren, hier und heute, nicht erst nach dem Tod. Aber ohne diese zweite Geburt, diese geistliche Geburt, kommt auch niemand in den Himmel. So steht es auch im Neuen Testament. Also das ist so die Voraussetzung. Und das versuchte ja auch Jesus diesem jüdischen Theologen Nikodemus zu erklären, nachzulesen, Johannes 3. Und wie geschieht diese Geburt? Also auch das, darüber schreibt Petrus. Er sagt in Vers 23, Kapitel 1, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichen durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Also die Wiedergeburt ist ein zweiter Schöpfungsakt. Der Gott, der Schöpfer, er spricht hinein in das Leben eines Menschen und bewirkt diese Wiedergeburt. Wenn wir die erste Schöpfung, die Schöpfung des Menschen und die Schöpfungstage überhaupt betrachten, dann heißt es ja immer an jedem Schöpfungstag, und Gott sprach. Und am Schluss heißt es dann, und es geschah. Also was Gott spricht, das geschieht auch. Psalm 33, Vers 9, wenn er spricht, so geschieht's, wenn er gebietet, so steht's da. Das ist nicht wie bei Menschen, dass wir heute was sagen und das meiste passiert eigentlich, da passiert gar nichts mehr. Wenn Gott wirklich was sagt, wenn er was spricht, dann macht er es auch. Und so ist es auch bei der geistlichen Geburt. Gott spricht zu uns durch sein schöpferisches Wort. Und deshalb sind wir geboren, um zu leben. Und deshalb hat Gott jedem Wiedergeborenen die Fähigkeit und den Willen zum Leben in die Wiege gelegt. Und dieses neue Leben zu lernen, Schritt für Schritt, das ist der spannende Weg des Glaubens. Und Petrus nennt dann so eine Grundausstattung, die jedem Neugeborenen in die Wiege gelegt wurde. Und davon möchte ich jetzt so drei Dinge nennen, vielleicht auch nur zwei, ich weiß nicht, wie weit ich komme. Und zwar das erste, ja, das Verlangen nach Nahrung. Also manche wissen, dass wir seit etwa 3 Monaten Opa und Oma geworden sind. Also ich Opa, Elisabeth Oma. Und das erste Mal. Und das ist schon was ganz Besonderes. Ich kann mich an die Geburt unserer Kinder und wie das damals war, kann ich mich gar nicht mehr so erinnern. Ich habe sehr viel davon vergessen. Und jetzt dürfen wir das so ganz neu durchleben, was es heißt, wenn ein Kind zur Welt kommt, wenn da so ein Baby ist, das ja das Leben lernt oder das, ja, es ist wunderbar. Und heute kann man das viel mehr verfolgen als damals. Es gibt Bilder en masse und Möglichkeiten, das zu verschicken. Und das war damals alles viel komplizierter, bis da ein Bild entstanden ist und das entwickelt wurde. Und also das ist schon eine tolle Sache. Und die erste Beobachtung bei einem neugeborenen Baby, dass es sofort nach Nahrung verlangt. Und das muss ich ihm nicht erst sagen, oder dann muss ich das Kind, das kann ich ja auch gar nicht, das Baby erst davon überzeugen, dass es jetzt was trinken soll. Das Verlangen danach ist in die Wiege gelegt. Sogar, es heißt hier sogar, dass wie ein Neugeborenes seid begierig. Also nicht nur so, naja, jetzt trinke halt mal, weil ihr muss, sondern es ist ein begieriges Verlangen. Eine unersättliche Begierde nach Nahrung. Das ist natürlich die Muttermilch zunächst als erstes. Die Bratwurst, die kommt dann erst ein bisschen später. Also die kann man jetzt nur mal Baby nicht geben. Und Petrus vergleicht den Wiedergeborenen mit einem Kind, das gerade zur Welt gekommen ist. Auch er hat Verlangen nach Nahrung, geistiger Nahrung. Und das braucht er, um leben und wachsen zu können. 1. Petrus 2,2, seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung oder hin zum Heil. Also auch diese Anspielung auf dein gerade Neugeborenes heißt hier ein gerade geborenes Kind. Der Begriff steht hier, also gerade zur Welt gekommen. Und was ist mit dieser Milch gemeint? Es ist letztlich Gottes Wort. Es heißt hier eine vernünftige Milch. Ja, vernünftig. Der griechische Begriff heißt hier auch geistig oder wortgemäß. Also da steht dieser bekannte Begriff Logos, der auch für das Wort Gottes verwendet wird. Und für Jesus auch als Person. Also das Verlangen nach dieser geistlichen Milch des Wortes Gottes. Dies ist eine unverfälschte Milch, also lauter, unvermischt, pures Wort Gottes. Das ist ganz wichtig. Wer neugeboren ist, braucht pures Wort Gottes. Nicht erst Bücher lesen über den Glauben und was weiß ich alles. Das Wort Gottes ist das Wichtigste, die wichtigste Nahrung, die ein Mensch braucht, auch später natürlich. Und dann ist dieses Wort auch unvergänglich und es schafft Leben. Es ist nicht wie menschliche Versprechungen heute, sage ich was und morgen, da kümmert es mich nicht mehr darum, so nach dem Motto, was nützt mich mein oder was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, sondern Gottes Wort gilt für alle Zeit. Aber wenn das Verlangen fehlt, dann helfen auch alle Appelle nichts. Und dann gilt es, die Ursachen zu finden. Wer krank ist, der hat keinen Appetit. Und wenn das Verlangen fehlt nach geistlicher Nahrung, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Und deshalb helfen keine Appelle, sondern es ist wichtig, warum ist dieses Verlangen nicht da. Bibellesen braucht keinen Druck, der bewirkt genau das Gegenteil, sondern es ist ein natürliches Verlangen eines neugeborenen Menschen. Und was für den Einzelnen gilt, das gilt auch für die Gemeinde. Petrus betont da in Vers 25, dies aber, also dieser lebendige Same, dieses Wort, dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Und deshalb hat die Gemeinde auch den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Ist die Gemeinde, wenn man so will, eine Futterstation, hat den Auftrag zu ernähren durch Verkündigung des Wortes Gottes, durch das Evangelium, durch gesunde Lehre, wie es in den Pastoralbriefen öfters heißt. Und das ist wichtig, dass wir nicht nur alleine zu Hause Gottes Wort, die Bibel, lesen oder hören, sondern auch gemeinsam. Das kann noch viel fruchtbarer sein und deshalb braucht es auch Angebote und wir erleben das gerade wieder so als Hauskreis, wie schön es ist, einfach mal die Bibel zu lesen, die Texte darüber nachzudenken und sich auszutauschen, ohne dass man sich intensiv, dass einer einen Vortrag hält, sondern dass man sich gemeinsam darüber austauscht, was Gott uns sagen will. Und deshalb braucht es Kleingruppen, Hauskreise. Hauskreise sind letztlich Futterstationen, wenn man so will. Mit dem besten Futter, das es gibt. Und deshalb sollten wir das ausnutzen. Und da können wir von den Vögeln sehr viel lernen. Also meine Vögel auf dem Balkon, die muss ich nicht erst auffordern, zum Häuschen zu kommen. Wenn das Futter da ist und gut ist, dann fressen sie, dann kommen sie einfach. Und ich habe vor kurzem, musste ich leider meine Balkonbretter erneuern und so. Und Gott sei Dank bin ich jetzt fertig, aber die Vögel hat das etwas durcheinander gebracht. Sie konnten da nicht kommen. Aber komisch war, sofort als ich jetzt fertig war, kamen sie wieder. Das Einzige, was ich ihnen jetzt beibringen muss, ist, nicht diese neuen Bretter da zu verschmutzen und so weiter. Das ist eine größere Herausforderung. Und diejenigen, die das Hauskreiskonzept am besten verstanden haben, sind die Spatzen. Denn die kommen meistens zu 8. Und 8 ist die optimale Größe für einen Hauskreis. Und die kommen da in Scharen, wüten da im Futterhaus rum und der eine versucht, den anderen auszutricksen, damit er ans Futter kommt. Also dieses begierige Verlangen, das seht ihr an den Spatzen ganz toll. Und wenn sie dann fertig sind, fliegen sie alle wieder weg. Also in Gemeinschaft, zwischendurch schnattern sie untereinander, also durcheinander. Das heißt nicht, dass es im Hauskreis so sein soll, aber sie sind sehr gesellige Wesen und sie fressen einfach miteinander. Und das kann uns ein schönes Bild sein. Deshalb lasst uns einfach damit starten, auch die Bibel wieder gemeinsam zu entdecken. Ich hatte vor kurzem war, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, 500 Jahre Lutherbibel. Am 21. September 1522 wurde das September-Testament, das Neue Testament von Luther, veröffentlicht. Hat innerhalb kurzer Zeit das Neue Testament übersetzt und da bekam ich eine Anfrage übers Internet, über meine Homepage von einer Kirchengemeinde im Vogtland. Ich weiß die Stadt nicht mehr, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall hat da einer angefragt, sie würden da eine Aktion machen, öffentlich auf dem Marktplatz und ich glaube 4-5 Tage lang von morgens bis abends die Bibel vorlesen. Und da konnte sich jeder, der Lust hatte zu lesen, ein Teil, konnte sich in eine Liste eintragen. Also ich sollte mich jetzt nicht beteiligen beim Lesen, das wäre ein bisschen schwierig gewesen. aber sie haben nachgefragt, ob sie die Texte von der Ruth 66, von diesen Manuskripten, die ich gemacht habe, ob sie die verwenden durften, weil diese Lesung wurde per Livestream übertragen ins Internet. Also, und das war, fand ich, eine ganz tolle Idee. Die stehen auf dem Marktplatz und lesen von morgens bis abends die Bibel und da kommen die Leute vorbei und hören irgendwas. Es ist ja letztlich egal, wo man gerade liest. Das Wort Gottes kann jeden mit jedem Text erreichen. Ob in Esra 5 oder in Offenbarung 1 oder sonst irgendwo. Für Gott ist das kein Problem, wo wir gerade lesen. Selbst im dritten Buch Mose oder 1. Chroniker 2 mit dem Geschlechtsregister. Selbst da kann Gott wirken. Warum nicht? Und das Wort Gottes muss in die Öffentlichkeit. Warum immer nur so in der Studierstube oder im kleinen Zimmer? Ja, vielleicht ist das gerade das Wort, das heute notwendig ist in dieser wortgewaltigen Zeit, aber letztlich sehr hoffnungslosen Zeit, wo viele Worte gemacht werden, aber wenig daraus wird. Ja, das nur so, vielleicht können wir das in Nagold auch mal machen, ich weiß nicht, keine Ahnung, muss ja nicht auf ein Jubiläum warten. Ja, und dann nennt Petrus ein zweites, was dem Neugeborenen in die Wiege gelegt wurde, nämlich der Drang zur Bewegung. Jeder Mensch braucht Bewegung, also das liest man in allen Gesundheitsbüchern. Egal welche Krankheit du hast, egal was du machen kannst, Bewegung ist eigentlich immer dabei. Besonders bei Arthrose oder ja, je älter man wird. Bewegung ist immer wichtig. Bewegung gehört zu einem gesunden Leben, denn wer sitzen bleibt, die Muskulatur erschlafft, die Kraft lässt nach und so weiter. Das wirkt sich schlecht aus. Das Sitzen in unserer Kultur ist eher eine Zivilisationskrankheit. Das kannte man ja vor Jahrhunderten gar nicht so. Oder wie der legendäre Läufer, dreimalige Olympiasieger von 1952, Emil Zatopek, sagte, Fisch schwimmt, Vogel fliegt, Mensch läuft. Das war seine Philosophie. Fisch schwimmt, Vogel fliegt, Mensch läuft. Also das Laufen gehört zum Menschen. Man muss kein Dauerläufer oder sowas werden, aber einfach die Bewegung. Und das gilt von Geburt an. Und bei unserer Enkeltochter konnten wir das so beobachten, wie sie versucht hat, in Bauchlage den Kopf zu heben. Also das ist gar nicht so einfach. Und es hat nicht immer geklappt und dann hat sie so lange versucht, bis sie es geschafft hat. Und von sich aus, das musste man ihr nicht sagen, jetzt heb mal den Kopf oder sowas. Sie wollte das von sich aus. Und so hat ein Baby den natürlichen Drang, sich zu bewegen. Der steigert sich mit zunehmendem Alter. Und wenn ein Kind dann laufen kann, versucht es ja, seine Umgebung zu entdecken. Daran kann ich mich noch erinnern, dass wir, als unsere Kinder dann laufen konnten, das Erste, was wir machen mussten, ist, alles in Augenhöhe auf dem Wohnzimmerschrank abräumen, weil das nicht sicher war. Ja, und das ist aber dieser Entdeckungsdrang, dieser Bewegungsdrang ist etwas ganz Natürliches. Und so ist die Bewegung auch das Lebenselement eines Wiedergeborenen. Geistliches Leben entwickelt sich in der Bewegung, indem man sich auf den Weg macht und das neue Leben entdeckt. Oder wie ein Buchtitel sagt, Jünger, also Nachfolger Jesu, jünger wird man unterwegs. Der Drang nach Bewegung ist in die Wiege gelegt und laufen lernt man bekanntlich durch Hinfallen und Aufstehen. Also das ist nicht schlimm, wenn man hinfällt. Und wer als Christ perfekt sein will, lass es bleiben. Du wirst auf die Nase fallen. Aber wichtig ist, immer wieder aufzustehen und weiterzumachen. Aber das Hinfallen gehört dazu. Und interessanterweise spricht Petrus die Briefempfänger als Pilger an, also Pilger. Vielleicht denkt da manche an den Pilgerweg, Jakobsweg als Pilger. Ich war da noch nie, das wäre mir auch viel zu langweilig irgendwie. Aber es ist sicher gut und Bewegung tut ja gut und so weiter. Aber ja, und so auf diese Weise spricht Petrus seine Empfänger an, 1. Petrus 1, Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so lebt oder wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft, heißt es hier, in Furcht, oder die Zeit, in der ihr hier in der Fremde seid. Oder 1. Petrus 2,11, ich ermahne euch als Fremde und Pilger, so übersetzt Luther, oder Gäste könnte man auch übersetzen. Also Petrus bezeichnet Christen als Fremde und Pilger oder Gäste in der Welt und die irdische Lebenszeit als Zeit, die ihr in der Fremde seid. Also Pilger sind solche, die auf der Durchreise sind. Sie wollen nicht, da wo sie Station machen, wollen sie nicht bleiben. Sie sind unterwegs und bewegen sich auf ein bestimmtes Reiseziel hinzu. Und so gibt es auch ein Ziel, dass wir, wo wir unterwegs sind. Auch das benennt Petrus, 1. Petrus 1,9, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung oder, wie Luther so schön, der Seelenseligkeit oder das Seelenheil. Da kommt dieser Begriff her, das kommt aus diesem 1. Petrusbrief. Das Seelenheil, die vollkommene Errettung. Also nicht nur Rettung, das Wort Heil gefällt mir mehr, weil das viel umfassender ist als nur Rettung. Es geht nicht nur darum, wie die Flutopfer vor der Flut gerettet zu sein, sondern die brauchen auch im Winter eine Heizung, dass sie leben können. Also das ist ein Fulltime-Service. Und diese vollkommene Rettung, die steht noch aus. Wir sind gerettet, das gilt jetzt schon, aber unser Körper, der macht uns oft Probleme, der ist noch nicht so, der hat das volle Heil noch nicht erfahren. Und das geschieht dann, wenn Jesus wiederkommt und unser Körper verwandelt wird. Und darauf gehen wir zu. Ja, mit dieser Bewegung ist aber keine Weltflucht gemeint. Aber wer weiß, wo er hingeht, wer weiß, wo sein Ziel ist, der kann hier auch konzentrierter leben. Der verzettelt sich nicht in Kleinigkeiten. Beispiel, der klammert sich nicht an Geld und Besitz. Wer unterwegs ist, lebt mit leichtem Gepäck. Ein schönes Haus ist ja wunderbar. Ein Haus ist ja eine Immobilie. Immobilie heißt unbeweglich sein. Ein Gegenstand, also ist auch im Finanzbereich eine Immobilie. Und die darf natürlich nicht daran hindern, mobil zu leben. Und dann nur noch das eigene Haus und alles, das Haus zum Götzen zu machen, sondern sie als Durchgangsstation anzusehen. Die Besten, ich habe vor kurzem so einen Bericht gelesen von einem Rentner, der hat sich so ein Tiny House geleistet, im Garten irgendwie von seinem Sohn. Das fand ich eine coole Sache. Also das wäre eigentlich was ganz Tolles, vor allem für Rentner, so ein Tiny House, ein Zwei-Personen-Haushalt und am besten eine ganze Siedlung mit Tiny-Rentner, also Rentner-Tiny-Häusern. Und da könnten sie sich gegenseitig helfen, statt Altersheim und so weiter, Tiny-Siedlung für Rentner. Und das gab es übrigens schon mal 1728, 29, Nikolaus Graf Zinzendorf in Herrnhut. Das war eine Siedlung von lauter Christen mit kleinen Häusern. Allerdings waren da auch Familien dabei, also nicht nur Rentner. Und da ist morgens einer rumgelaufen in aller Frühe in den Hausgang und hat die Losung reingerufen, die Losung für den Tag. Und da sind die Losungen entstanden in dieser Siedlung. Wäre doch eine tolle Idee. Müssen wir unseren Oberbürgermeister überzeugen für eine Rentner-Tiny-House-Siedlung. Naja, ist nicht so wichtig. Nur so neben. Aber wenn wir ein Haus haben, eine Wohnung haben, oder ja, egal ob wir jetzt Eigentümer sind oder darin wohnen, dann lasst uns doch wenigstens diese Häuser, also gestern war ja diese Einweihung von den Hoffnungshäusern, lasst uns unser Haus zu einem Hoffnungshaus machen. Dass wir nicht für uns selber leben, sondern unsere Häuser öffnen. Dass Menschen, die zu uns kommen, neue Hoffnung finden. Dass die Schönheit des Parketts oder des Teppichs nicht wichtiger ist als der Besuch, der kommen kann. Und da können wir unser Haus als wunderbares Werkzeug in dem Sinn einsetzen, um für Jesus mobil zu sein. Und das müssen wir wollen. Also das muss keiner, aber das ist eine schöne Sache und wir werden selber gesegnet. Die Gastfreundschaft gehörte zu einem Grundpfeiler des urchristlichen Gemeindelebens. Und das müssen wir auch wieder immer wieder neu entdecken. Ja, das nur so nebenbei. Also so wichtig körperliche Bewegung ist, noch wichtiger ist natürlich auch geistliche Beweglichkeit. Und die entwickelt sich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und seinem Wort. Und das heißt, offen zu sein für neue Gedanken, für neue Wege, bereit zu sein, auch für Veränderung, nicht so an Traditionen festzukleben. Ja, die letzten 30 Jahre habe ich das so gemacht und die nächsten 30 mache ich es wieder so. Sondern wenn Jesus uns zeigt, halt, da liegst du falsch irgendwo, da zeige ich, er will uns da immer wieder was Neues in seinem Wort zeigen. Also ich habe mindestens schon, ich weiß nicht wie oft, den Epheserbrief gelesen oder andere Dinge, auch teilweise auswendig gelernt. Und das war übrigens ein gutes Schlafmittel. Ich habe meinen Kindern, als sie klein waren, den Epheserbrief in der unrevidierten Elberfelder Übersetzung vorgelesen. So schnell sind die nie eingeschlafen. Also das war, naja, aber auf jeden Fall, dass wir da bereit sind, auch unser Denken korrigieren zu lassen, wenn Jesus sagt, hey, da liegst du bisher falsch, das heißt, da hast du jetzt falsch gedacht, ich will dir was Neues zeigen. Und diese Offenheiten auch beim Bibellesen, auch beim gemeinsamen Bibellesen, wo der andere vielleicht was sagt, wo ich noch gar nicht drauf gekommen bin, das ist so wichtig. Und die Frage ist, ob wir ja so bereit sind, unser Denken verändern lassen zu wollen und vielleicht auch die äußere Mobilität, die Bereitschaft, im Auftrag des Herrn unterwegs zu sein, und dieser Auftrag, der gilt ja weltweit, also dass wir verfügbar bleiben für Jesus, dass wir, ja, wenn er es will, auch umziehen in eine neue Umgebung. Ihr wisst ja, wie das ist, jetzt vom hohen Norden, von Ellerau nach Überberg, das ist schon ein Kulturschock, das ist schon klar. Also, und das ist normal, also das wäre wie wenn ich jetzt da die Nordsee ziehen würde, wo es mir auch so gut gefällt, aber die Leute sind ja da auch ein bisschen anders, also verstehen mich vielleicht gar nicht so. Und da kann das, die schöne Nordsee auch gleich zum Frust führen, wenn die Leute dann anders. Ja, also es, aber wenn es Jesus will, warum nicht? Es ist so, der gesegnetste und sicherste Ort für uns ist dort, wo uns sein Wille hinführt. Wir schauen manchmal so Reisereportagen an, vorzüglich solche, die mit Wasser und Meer verbunden sind. Und das ist eine tolle Sache. Und dann träumt man und denkt mal, das wäre ja toll, wenn man dort leben würde. Das wäre ja schön, das wäre wirklich ein schönes Leben. Aber ob wir dort wirklich glücklich wären, wenn wir irgendwo sind, auch in der schönsten Umgebung, wenn es nicht der Platz ist, wo Jesus mich hingesandt hat, dann nützt die schönste Umgebung nichts. Und das ist das Wichtigste, dass wir dort sind, wo Jesus uns haben will. Und dort werden wir glücklich und dort können wir leben. Vielleicht nur ganz kurz den dritten Punkt, ich mache es aber wirklich kurz. Und zwar das als drittes das Bewusstsein der Zugehörigkeit. Ein Baby weiß, wer seine Eltern sind, das ist ein Unterschied, ob es auf dem Arm von Mama und Papa ist oder bei jemand anders. Meistens ist es so, wenn ich ein Baby auf den Arm nehme, fängt es an zu schreien. Meistens. Also so oft kommt es nicht vor, aber ich habe schon etliche Mal erlebt. Vielleicht aus Ehrfurcht vor dem Alter oder ich weiß es nicht. Also ein Baby spürt, wer ihm am nächsten steht und wo es geborgen ist. Das Bewusstsein der Zugehörigkeit ist ihm in die Wiege gelegt. Und dieses Bewusstsein ist auch dem Wiedergeborenen in die Wiege gelegt. Er weiß, ich gehöre zu Jesus, er ist mein Erlöser und mein Herr. Und das bringt Petrus durch einen Ausdruck zu, da verwendet er einen Ausdruck, hinter dem wir das gar nicht vermuten. Er spricht nämlich von Gläubigen, von Christen als Heilige. Er redet sie als Heilige an. Und wenn wir Heilige hören, dann denken wir, das sind so perfekte Menschen. Und da kann ich nicht mithalten, so heilig gesprochene oder Säulenheilige, die auf einer Säule allein waren damals im, in der Antike oder im Mittelalter, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall, wir haben falsche Vorstellungen, denn heilig ist in der Bibel zuerst einmal ein Zugehörigkeitsbegriff. Heilig heißt zu Gott gehören. Er hat seine Hand auf mich gelegt und ich gehöre zu ihm. Und wir sind Heilige, weil wir zu Gott gehören, nicht weil wir moralisch so gut sind, sondern weil wir zu ihm gehören. Alles, was Gott gehört, ist heilig. Und ja, da gäbe es jetzt viel zu sagen. Und genau das spricht Petrus an in verschiedenen Stellen, zum Beispiel Kapitel 2, Vers 9, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. Heilig in Verbindung mit Eigentum hier. Das heilige Leben ist nicht ein Streben nach Vollkommenheit, sondern ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott, in allen Lebensbereichen. Wer zu Jesus gehört, gehört auch zur Gemeinde, zu seinem Leib. Die Gemeinschaft, die Gemeinde wird bezeichnet als Gemeinschaft der Heiligen. Und das Lebenselement der Heiligen ist die Liebe. Und das ist ein großes Vorrecht, dass wir in einer Gemeinschaft der Liebe leben dürfen. Wir werden das wahrscheinlich noch viel mehr schätzen lernen in den kommenden Jahren, was es bedeutet, in einer Gemeinschaft, in Beziehungen zu leben. Und Wilhelm Busch, der Dichter, sagte mal, das Schönste hier auf Erden ist lieben und geliebt zu werden. Und ich denke, da hat er recht. Was gibt es Schöneres, als zu Gott, dem Vater der Liebe, zu gehören und zu seiner Familie, einer Gemeinschaft der Liebe. Und mit diesem Bewusstsein dürfen wir jeden Tag aufstehen und dafür dankbar sein. Und dafür bemühen wir uns, dass auch immer mehr Menschen diese Liebe erfahren, zu dieser Gemeinschaft der Liebe kommen. Denn der Mensch, jeder Mensch ist geboren, um zu leben mit Gott, denn darin liegt sein Heil. Amen.